über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin in Stralsund und bei mir ist der Roland. Und der Roland, der ist nicht nur Braumeister, der ist bei uns auch zuständig für die Qualitätssicherung. Moin Roland, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Dennis.
Du bist, lass mich auf meinen schlauen Zettel gucken, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle, Braumeister seit 2010 und seit 2019 hier bei Störtebeker.
Genau, richtig. Ja, 2010 bin ich mit der Uni fertig geworden und jetzt 2019 habe ich bei Störtebeker angefangen, dementsprechend seit, ich habe jetzt bald mein Fünfjähriges, bin dann also bald 5 Jahre im Unternehmen.
Das heißt, wo kommst du gebürtig her, aus welcher Ecke?
Gebürtig komme ich aus der Nähe von Köln, aus dem schönen Gummersbach, falls noch irgendwelche Handballfans der alten Stunde da sind, die kennen vielleicht den VfL Gummersbach als Handballrekordmeister. Die Zeiten sind ein bisschen länger her, aber ja, daher kennt man Gummersbach.
Ich komme ja auch aus einer ähnlichen Gegend, also geboren in Wermelskirchen, lange Zeit in Bergisch Gladbach und Leverkusen gewohnt. Also siehst du, das wusste ich noch gar nicht, Mensch. Und da gibt's ja auch ein, zwei Brauereien, also gerade Kölsch-Brauereien. Hat dich das nie gereizt, da mal wieder dann irgendwann hinzugehen? Also nachdem du dann in die Heimat, also ich will dich jetzt hier nicht wegloben, aber hast du was mit Kölsch am Hut?
Ich trink's gerne, ja. Ich finde auch nach wie vor, dass Kölsch auch durchaus ein Bier ist, auch wenn ich damit selten auf Gegenliebe stoße. Ja. Aber ich habe bisher eigentlich nie so das Bedürfnis gehabt, wieder in die Heimat zurückzugehen. Ich war dann nachher in München eben für die Uni, bin zwischendurch noch AIDA gefahren, war also sowieso weltweit unterwegs und dementsprechend bin ich da flexibel, was meinen Standort angeht. Ich bin gerne zu Hause, ich fahre auch gerne im Urlaub hin, aber aktuell habe ich nicht das große Bedürfnis, mich da wieder fest niederzulassen.
Okay, also vielleicht machen der Roland und ich mal eine schöne Kölsch-Kneipentour und dann berichten wir live vor Ort und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Wir wollen heute natürlich auch über unseren brandneuen Winterbock sprechen. Aber bevor wir das machen, du bist mittlerweile zuständig für der Leiter der Qualitätssicherung. Wie muss ich mir das vorstellen? Qualitätssicherung, ich sag's immer ganz salopp in den Tastings. Ich sag, ja, wir vor Ort in der Elfi, wir betreiben auch immer Qualitätssicherung. Wir probieren morgens immer erstmal das Bier. So ist, glaube ich, auch für die typische Zuhörerin, sich das jetzt hier vorstellt, so, ja, der Roland, der kommt morgens in die Brauerei, dann geht er mal an jeden Tank und geht mal durch den Brauereimarkt, macht mal 2, 3 Flaschen auf und dann um 12 Uhr geht er leicht angeduselt nach Hause. Muss man es sich so grob vorstellen oder wie läuft es wirklich ab?
Ja, das wäre natürlich schön. Ganz so ist es dann doch nicht, wobei ich jetzt gerade tatsächlich auch aus der Fertigproduktverkostung komme. Wir hatten die um 13 Uhr heute, sprich jeden Freitag verkosten wir auch das, was in der Woche abgefüllt worden ist und schauen halt, ob das da sensorisch unseren Ansprüchen entspricht. Ansonsten gibt's jeden Morgen auch nochmal eine Frühverkostung, wo dann auch Sachen verkostet werden, die man nicht unbedingt als Endkunde zu schmecken kriegt, sprich wir verkosten auch die Hefe, ob die noch hefetypisch schmeckt. Die Tanks, die gerade frisch voll geworden sind, also das, was wirklich noch richtig süß ist vor der Gärung, wird auch verkostet jeden Tag. Und ansonsten besteht mein Team aus 6 Leuten, sprich ich habe noch 2 Betriebskontrolleure, einen Laborleiter und 3 Laboranten und die machen dann eigentlich das Tageswerk und die eigentliche QS-Arbeit in dem Sinne. QS-Arbeit heißt dann, dass wir die Biere alle analysieren auf die chemisch-technischen Merkmale, sprich Stammwürze, Alkohol, pH-Wert, alles, was halt mit dazugehört. Wir schauen also, dass das Bier von den Werten her verkaufsfähig ist, weil wenn eine Volumenprozentzahl auf dem Etikett steht, dann müsst ihr da ja auch drin sein. Das ist eine Aufgabe und dann halt die mikrobiologische Sicherheit, sprich, dass auch die Biere wirklich sauber rausgehen, wobei wir da beim Bier ja zum Glück relativ entspannt sind. Wir sind ja nicht bei Milch oder Saft, da wird das Ganze deutlich kritischer. Bei uns ist das zum Glück sehr entspannt.
Ja. Eine Frage, die häufiger mal aufkommt, ist, wenn jetzt auf so einem Bier zum Beispiel 6,8% draufsteht, wie viel Prozent darf dann tatsächlich drin sein? Also wie sind da die Schwankungsbreiten, die erlaubt sind dann zum Beispiel?
Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Bei einem Volumenprozentgehalt bis 5,5% dürfen wir um 0,5% schwanken. Also sprich, wenn 5,4 draufsteht, dürfen auch 5,9 drin sein oder 4,9. Ab 5,5% bzw. 5,6% dürfen wir dann auch um 1 Volumenprozent schwanken. Also wenn 6,0 draufsteht, dürften rein rechtlich auch 5% drin sein oder 7,0.
Das ist ja schon, da ist schon ein bisschen, wodurch lasse ich das erklären? Ich erkläre es den Leuten immer auf die ganz praktische Seite, dass ich sage, ja, sonst müsste die Brauerei ja quasi für jeden Sud, weil jeder Sud sich natürlich die Hefe ein bisschen anders verhält, müsste immer neue Etiketten gedruckt werden. Aber gibt es wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund.
Ja, wir reden halt immer noch von einem Naturprodukt. Also sprich, wenn wir jetzt von einem Scotch reden oder von unseren Holzfassbieren, die ja durchaus auch einen relativ hohen Prozentgehalt haben, da machen wir einfach nicht so riesige Mengen von, dass man das miteinander vermischen könnte, sage ich mal, um da auf den gewünschten Prozentgehalt zu kommen, sondern da braucht man einfach einen gewissen Spielraum als Brauerei, damit man es auch noch verkaufen kann. Ja. Und die Messgeräte werden natürlich irgendwann auch mit steigendem Prozentgehalt irgendwann ein bisschen ungenauer. Die sind auf einem gewissen Messgehalt festgelegt. Und da gibt es dann eben auch leichte Schwankungen. Abgesehen davon haben wir ja auch einfach in der Natur Schwankungen. Ja, also Beispiel alkoholfreies Bier zum Beispiel. Da gibt es ja auch, dass bis 0,5 Volumenprozent drin sein darf, weil das zum Beispiel in einem Apfelsaft auch drin sein kann. Ja. Aufgrund von Hefen, die überall in der Luft sind.
Wie kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal den neuen Störtebeker Winterbock probiert hast? In welchem Stadium des Prozesses war das?
Ich glaube, das war tatsächlich die Würze, aber als Jungbier, ich glaube, da war es noch nicht lange kalt, 3-4 Tage kalt. Da war die erste Verkostung, das war schon mal ganz schön. Da schmeckt man natürlich noch, dass das ja noch nicht fertig ist. Also es ist halt noch nicht rund, aber man merkt schon mal die Richtung, wo es hingeht. Und da war es auch schon schön. Und jetzt als fertiges Bier ist es noch mal deutlich schöner geworden. Ich finde, man kann den sehr gut trinken. Der läuft richtig schön rein. Macht auf jeden Fall bei mir Lust auf mehr.
Auf jeden Fall geringer Trinkwiderstand, kann man, glaube ich, sagen. Wir schenken ja auch seit einigen Wochen bei uns in der Elbphilharmonie in Verkostung aus. Wir hatten in der ersten Sendung unserer aktuellen Staffel Störtebeker Live die Abenteuerreise mit dabei. Also die meisten, die hier zuhören, die werden ihn tatsächlich schon probiert haben. Wer ihn noch nicht probiert hat, ganz, ganz dringend, zieht mal los, guckt mal in eurem Rewe-Edeka-Markt nach so einem schönen Viererträger. Wenn ihr ihn da nicht seht, gibt ihn natürlich noch in unserem Online-Shop, aber auch da nicht zu lange warten. Wenn weg ist, ist dann tatsächlich auch weg, richtig? Das ist eine limitierte Spezialität. Die wurde jetzt einmal, zweimal gebraut eben, quasi einmal ab Hof hier losgeschickt und wenn weg ist, weg.
Genau, richtig. Das ist ähnlich wie mit dem Glühbirnpunsch zum Beispiel auch. Den brauen wir ja auch nur einmal ein und das, was da ist, wird abverkauft. Dann ist die Saison vorbei für das Produkt und dann geht's im nächsten Jahr weiter.
Das heißt, die beim Winterbock, da haben wir ja belgische Spezialmalze drin. Was muss ich mir da drunter vorstellen? Das ist ja schon, wenn man den Winterbock eingeschenkt hat, dann ist es ja tatsächlich so, du hast schon so karamellige, leicht toffeeartige Noten in der Nase. Und da könnte man jetzt tatsächlich, wenn man sich jetzt mit Bier nicht so im Detail auskennt, auch denken so, oh, was haben sie denn da gemacht? Ist da irgendwas zugegeben? Nein, das kommt einfach durch diese Spezialmalze eben.
Ja, genau, wie du schon gesagt hast, da brauche ich eigentlich gar nicht viel ergänzen. Ja, das sind einfach Spezialmalze, die in der Metzerei so, wenn ich jetzt sage, behandelt wurde, klingt das irgendwie nicht so gut, aber die wurden einfach in der Metzerei eben so hergestellt, natürlich nur aus Gerste, dass einfach diese Toffee-Aromen da reinkommen, ne, diese Röstaromen. Das ist von der Metzerei so gemacht, das ist dann von uns eben in der Mischung so komponiert worden, dass das halt so schmeckt, wie es schmeckt. Und ja, wie gesagt, ich finde, sehr süffig läuft rein.
Auf jeden Fall. Und wir können da ja vielleicht schon mal eine kleine Vorschau geben. Denn wer jetzt zum Beispiel sagt, oh, der Winterbock, fantastisch gut. Aber jetzt haben gerade der Roland und der Dennis gesagt, demnächst gibt's den nicht mehr. Also zum einen kann man natürlich sich jetzt schon mal damit eindecken, ne, dass man noch ein bisschen was hat. Aber wir gucken mal nach vorne. Wir raten jetzt, glaube ich, hier ein exklusives Geheimnis. Aber auch dafür sind wir bekannt. Es wird ein Frühlingsbock auch dann demnächst vielleicht irgendwann geben.
Ja, richtig. Es wird einen Frühlingsbock geben. Der ist auch sehr lecker. Wir hatten auch schon erste Versuche zu. Beziehungsweise liegt er auch gerade schon im Tank in der finalen Version und wartet nur drauf, dass er schön abgelagert ist und dann irgendwann abgefüllt werden kann.
Ah, das hört sich doch schon sehr vielversprechend an. Und wenn ich mir jetzt angucke, den kompletten Brauprozess, geht irgendwann los mit dem Einmeischen und es ist der quasi in dem Moment zu Ende, wo die Flasche bei mir zu Hause im Kühlschrank ist. Wo sind jetzt überall Punkte, wo du sagst, oh, da muss ich als Leiter der Qualitätssicherung ein Auge drauf haben, das sind problematische Faktoren quasi in diesem Prozess von, wir fangen jetzt das Einmeischen an, bis zu, ich mache zu Hause die Flasche auf, wo können Sachen theoretisch auch mal schief gehen, die dir dann in einem Prozess dann eben auffallen?
Also letztlich kann natürlich zu jedem Zeitpunkt irgendwas schiefgehen. Deswegen muss man überall drauf gucken. Wir machen auch eine komplette Stufenkontrolle, sprich vom Malz bis zum fertigen Bier kontrollieren wir in der QS tatsächlich jeden einzelnen Prozessschritt, machen das mikrobiologisch, chemisch-technisch und schauen nach, ob da alles in Ordnung ist oder nicht.
Das heißt, es werden wahrscheinlich auch Rückstellproben dann gestellt. Ich kenne das schon mal hier von unserem Freund Michael Lemke von Berlo, wenn wir bei dem schon mal sind. Der hat so ein kleines Lager und dann stehen immer da, das ist natürlich deutlich kleiner als das hier ist. Und dann stehen ja schon mal die unterschiedlichen Sude und dann steht das MAD dann meistens dran. Gibt's sowas auch? Wie groß muss ich mir das dann hier vorstellen? Bei ihm ist das schon so ein kleiner, also in Hamburg wäre es ein WG-Zimmer. Da stehen dann die ganzen Sachen. Wie wird das hier gehandhabt? Weil das ist tatsächlich auch was ich ja auch noch nicht gesehen habe.
Ja, hier ist es dann eher eine WG als das WG-Zimmer. Also wir haben zwei Rückstellmusterräume. Liegt daran, dass wir aktuell ja zwei Apfellinien haben, die alte und die neue. Und da gibt es für jede Apfellinie einfach einen Rückstellmusterraum. Und da werden dann von jeder Abfüllung, je nachdem wie groß dieser Apfelblock ist, werden da unterschiedlich viele Rückstellmuster genommen. Von jeder Stunde 1 bis 2 Rückstellmuster. Und die stehen dann da, bis MAD abgelaufen ist, beziehungsweise noch ein bisschen länger. Und können dann bei Bedarf eben herangezogen werden, um dann nochmal im Nachgang Verkostung zu machen oder sich das Produkt nochmal anzuschauen.
Was ist jetzt natürlich neben dem Winterbock, was ist so dein Lieblingsbier? Es gibt ja auch ein bisschen Haustrunk hier im Hause. Was ist so dein typisches, wenn du bei der Rampe vorfährst gefühlt und dann sagst hier, pass auf, hier sind meine Jetons, jetzt nehme ich meinen Haustrunk mit. Gibt es da so einen Klassiker, wo du sagst, das ist eigentlich immer dabei?
Ja, also Klassiker ist auch bei mir das Atlantic Ale. Ne? Das geht eigentlich immer. Ich persönlich bin auch ein sehr großer Freund von unserem Schwarzbier. Ich bin ein Verfechter des schönen Slogans Make Schwarzbier Great Again. Ja, ja, ja. Und abgesehen davon bin ich, das muss ich jetzt einfach sagen, ich bin einer der wenigen hier im Hause, die auch gerne Scotch Ale trinken. Ja. Dafür mag ich Pacific Ale zum Beispiel überhaupt nicht. Okay. Aber Scotch Ale ist wirklich ein bombastisch gutes Bier.
Ich beschreibe es in den Verkostungen immer so, ich sage, jedes Bier bei uns gibt es eigentlich immer 3 Möglichkeiten von Feedback. Daumen hoch, fantastisch, Daumen in die Mitte. Ja, ist gut, aber nicht so mein Bierstil. Und es gibt auch immer mal Leute, die auch selbst zum Atlantic Ale, was glaube ich alle lieben, die jetzt auch hier zuhören, sagen so, boah, ist gar nicht meins. Ich erkläre es mal so, beim Scotch Ale, ich sage, das Scotch Ale ist wie schwanger sein. Da gibt's nur Daumen hoch und Daumen runter. Da gibt's eigentlich keinen Daumen in die Mitte. Wobei man sagen muss, wer es lange nicht probiert hat, unser Kollege Jens hat mir mal erzählt, es wurde zwischenzeitlich, ich glaube, die Hefe wurde geändert oder angepasst. Es ist jetzt nicht mehr ganz so krass, wie es man vielleicht, wenn jetzt einer sagt, ich habe das letzte Mal vor 4, 5 Jahren das Scotch Ale getrunken. Boah, das war so ganz krass. Ich finde mittlerweile, oder vielleicht hat sich auch einfach mein Geschmack so ein bisschen dran gewöhnt, ist es deutlich runder, fast schon süffig geworden, also für 9%. Ich sehe gerade schon, wie Roland das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich will ja erstmal runtergehen, jetzt wird euer Durst auf den Scotch Ale bekommen. Aber vielleicht da die Empfehlung tatsächlich an die Leute, es nochmal zu probieren. Wer sagt so, das hat mich beim ersten Mal aber ein bisschen verschreckt. Das ist ja eine Wucht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch jeden verstehen, der es nicht mag. Ne? Aber probieren sollte man es auf jeden Fall. Es ist eben ein bisschen schön rauchig, es ist ein bisschen süßlicher, es ist ein bisschen kräftiger mit seinen entspannten 9%. Schwanger war ich noch nicht, deswegen kann ich das vielleicht schlecht beurteilen. Aber
du bist bei Daumen hoch auf jeden Fall.
Ich bin da auf jeden Fall bei Daumen hoch, genau, richtig. Ich finde es ein super Bier. Geschmäcker sind verschieden, zum Glück. Aber wie du ja auch gesagt hast, wir haben zum Glück für alle Geschmäcker was dabei. Und ja, von dem her probieren und dann gucken, was man da für eine persönliche Note gibt.
Da habe ich noch eine schöne Geschichte zu. Mein Papa ja auch großer Störtebeker-Fan und der hatte mir mal ein Bild geschickt bei WhatsApp und sagte, hier, guck mal, das kannte ich noch nicht, habe ich mir gekauft. Und gucke ich so und ich sah nur, es war ein ganzer Kasten. Die Auflösung war aber zu schlecht, als dass ich gesehen hätte, welches es ist. Ich wusste noch, das war damals die Zeit, wo wir das Tropic Ale haben. Das Tropic Ale hatte auch so ein Metallic-Emblem, ähnlich wie das Scotch Ale. Und ich dachte mir nur so, hoffentlich ist es das Tropic Ale und nicht das Scotch Ale. Und dann schickte mein Papa nochmal eine Flasche hinterher und da habe ich direkt gesagt, Papa, pass, und das war Hochsommer, es waren 36 Grad. Ich sag, pass auf, Papa, du machst jetzt Folgendes. Du gehst nochmal zu deinem Rewe, holst dir schön einen Pfund Leberwurst, schönes Graubrot, hier schönes Schwarzbrot oder Pumpernickel dazu und dann ist das eine schöne Foodbegleitung und so hat er es auch gemacht. Ich glaube, an dem Abend, wo es tatsächlich 36 Grad war, hat er auch nur eine Flasche getrunken, also sehr, sehr gut. Atlantic Ale, so ja bei allen beliebt, da kann man glaube ich nichts drüber sagen, aber vielleicht, Roland, können wir uns jetzt an der Stelle schon mal verabreden, dass wir in Zukunft, also nächstes Jahr, dann nochmal eine eigene Folge zum Scotch Ale machen.
Das können wir sehr gerne machen. Ja, da wirst du ja sonst ja keinen finden, der das gerne mit dir machen würde. Und können wir gerne machen. Das ist gut.
Habt ihr das schon mal probeweise vereisbockt? Ein Scotch Ale Eisbock? Ah, das stelle ich mir auch brutal vor.
Nee, haben wir noch nicht. Das stelle ich mir tatsächlich auch brutal vor. Die Idee ist gut, aber ich glaube, dass der Kreis, der das trinkt, der wird dann extrem klein. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig.
Was wir ja, wo gerade bei Medaillen waren und oder wo wir beim Schwarzbier waren, damit kommen wir natürlich auch automatisch zu Medaillen und Pokalen, denn wir beide waren ja zusammen die vergangenen Tage auf der Braubeviale in Nürnberg auf der Messe und da wurde er ja vergeben, der European Beer Star. Das Schwarzbier, was du auch so gerne magst, hat die Bronzemedaille gewonnen, zum wiederholten Mal eine Medaille bei diesem Pokal. Werden da auch noch den Kilian Kittel zu hören in einer weiteren Ausgabe, die demnächst kommt, wo er uns ein bisschen was zum European Beer Star erzählt. Und da habe ich einfach mal in den Raum geworfen. Ich sage, unser Störtebeker Schwarzbier, wahrscheinlich das meistprämierte Schwarzbier, was es so gibt. Und da hat er gesagt, ja, da werden wir wahrscheinlich recht haben. Und ich habe es dann bei der Nacht der Sieger nochmal probiert. Und schon beim Reinriechen, ich habe so viel Lust auf unser Schwarzbier auch wieder gekriegt. Da habe ich einen schönen Schluck genommen. Ich denke so, das ist einfach so ein fantastisch leckeres Bier. Also wenn ihr jetzt gerade auf störtebeker.com seid und euch den Winterbock in den Warenkorb legt, Schwarzbier mit rein, Atlantic Ale mit rein und auch mal mindestens eine Flasche vom Scotch Ale, glaube ich, muss da auch mit rein.
Auf jeden Fall. Kann ich nur sagen, mach das.
Perfekt, super. Roland, damit danke ich mich schon mal ganz recht herzlich bei dir. Ich glaube, wir haben den Hörer und Hörerinnen hier schon mal eine kleine Vorschau gegeben. Wer den Winterbock noch nicht kennt, was es damit auf sich hat, habt unseren Störtebeker Adventskalender auf den Social-Media-Kanälen im Auge. Da gibt's tolle, viele Angebote, da könnt ihr zugreifen und freut euch dann schon mal auf die nächste Folge. Da wird nämlich der Markus Eckert vom Biohof Eckert zu Gast sein. Und dann werden wir sprechen über das Thema Bio. Er wird uns erzählen, warum und seit wann macht seine Familie eigentlich diesen Biohof? Was ist das Besondere an Biohopfen? Wie ist der Ertrag? Und so weiter. Über welche Herausforderungen sprechen wir im Zuge des Klimawandels? Also auch das richtig, richtig schön, richtig, richtig spannend. Wer schon dachte, er weiß alles über Bio oder Hopfen, der wird auch da auf jeden Fall noch was dazulernen. Roland, ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag und dann sehen wir uns demnächst.
Jo, danke. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal.